BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und herzlich grüß Gott, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch heute über Thomas Mann. In diesem Jahr feiern wir den 150. Geburtstag von Thomas Mann, den Nobelpreisträger. Ein Bestseller ist das Buch von Kerstin Holzer, hochgelobt von der Literaturkritik und ein Buch, wo man gar nicht aufhören möchte zu lesen. So ging es mir jedenfalls gestern Abend. Thomas Mann macht Ferien, ein Sommer am See. Denn Thomas Mann hat mit seiner großen Familie die Sommerfrische 1918 am Tegernsee verbracht. Und darüber hat Kerstin Holzer ein so wunderbares Buch geschrieben, das zu Recht in der Bestsellerliste weiter nach oben klettert. Sie ist heute bei uns zu Gast und wir verbringen den Sommer am See mit Thomas Mann. Eine Verbeugung vor dem Tegernsee ist das und eine große Verbeugung vor Thomas Mann. Herzlich grüß Gott und habe die Ehre, Kerstin Holzer. Schön, dass Sie da sind.
Habe die Ehre, schön hier zu sein.
Wir haben gerade eben während der letzten Musik drüber geredet. Sie wissen jetzt heute noch gar nicht, Montag werden ja immer die Ergebnisse gegeben in der Bestsellerliste mit Ihrem Thomas Mann am Tegernsee Buch. Sind Sie jetzt schon so Platz 5, 3, es schwankt immer hin und her?
Ja, es schwankt immer so ein bisschen. Aber es freut mich natürlich, dass das Buch schon so lange da mitspielen darf.
Es gibt zum Jubiläum Thomas Mann, 150. Geburtstag, ganz, ganz viele Bücher. Wer in den Bücherladen geht, der sieht die Stapel schon stehen. Ich meine, unser großer Literaturpreisträger, Nobelpreisträger und einer der bekanntesten deutschen Autoren. Aber Ihr Buch ist in der Kritik so liebevoll behandelt. Das schönste Buch, das charmanteste Buch, das ungewöhnlichste Buch. Es ist etwas ganz anderes als die üblichen Biografien und man erfährt so viel über Thomas Mann nur von diesem einen Sommer, den Sommer am Tegernsee. Und es war für Sie ja eine besondere Inspiration, die kam durch Hund, Tegernsee und Ihre Beschäftigung schon als Schülerin mit Thomas Mann. Es ist ja nicht der erste Thomas Mann-Bestseller.
Ja, also ich habe zu diesem Buch wirklich sehr zufällig gefunden, tatsächlich durch meinen Hund, den ich mir vor ein paar Jahren zugelegt habe. Wie immer hat das letzte Kind ja Fell. Mein Sohn zog aus, ich wollte einen Hund und ich wollte mehr auf dem Land sein. Und uns wurde der Tegernsee empfohlen als sehr hundefreundliche, entspannte Gegend. Und das ist es auch. Mein Kindheits- und Jugendsee ist ja eigentlich der Starnberger See. Ich komme aus dem Isartal. Und so sehr ich den Starnberger See noch immer liebe, im Sommer ist er Hundehaltern einfach nicht zu empfehlen. Man darf nirgends ans Wasser, spazieren gehen mit Freilaufen ist ein bisschen schwierig. Da ist der Tegernsee ein bisschen entspannter. Und als ich dort war, als frisch gebackene Hundehalterin, habe ich angefangen, Herr und Hund zu lesen von Thomas Mann, was eine zauberhafte Geschichte ist über das Miteinander von Mensch und Tier, die zwei Sprachen sprechen und doch versuchen, einander zu verstehen. Und mir ist außerdem klar geworden, dass die Entstehungszeit, der Sommer 1918 für Thomas Mann, ein ganz wichtiger, krisenhafter Sommer war und den Beginn einer inneren Veränderung markiert. Und das hat mich interessiert. Dann habe ich mich auf Spurensuche begeben.
Weil Sie eben gerade über den Hund sprechen. In Gmund am Ufer des Tegernsees steht sogar eine Bronzestatue, Herr und Hund. Und die zeigt Thomas Mann mit einem Hund, mit seinem Hund, weil eben diese Geschichte hier entstanden
ist. Ja, mit Bauschan, dem Jagdhund-Mischling, der eigentlich ziemlich gut gebaut wie ein richtiger Hühnerhund aussieht, aber dann doch diesen verräterischen Schnauzbart zeigt, den man entnehmen kann, so ganz reinrassig ist die Herkunft nicht. Und Thomas Mann feiert das auch in Herr und Hund. Und er sagt, das ist ein Prachtkerl und das können nur idiotische Rassepuristen nicht sehen.
Wenn man an Thomas Mann denkt, denkt man noch an Schulzeiten, an die Buddenbrooks, an den Zauberberg. Und es hat viele abgeschreckt, zu sagen, ich beschäftige mich mit Thomas Mann. Jetzt boomt Thomas Mann. Jeder möchte Thomas Mann lesen, entdecken oder wiederentdecken. Und ich erlebe es bei vielen in meiner Altersgruppe, die sich jetzt auch wieder mit Thomas Mann beschäftigen und sagen, da muss man doch älter als ein Schüler sein, um ihn besser zu verstehen. Bei Ihnen war das aber schon von Anfang an so eine Art Initialzündung, dass Sie sich als Schülerin schon mit Thomas Mann beschäftigt haben.
Ja, ich habe in der Abiturzeit die Erzählungen von Thomas Mann angefangen zu lesen. Und ich muss zugeben, ich habe nicht alles verstanden. Ich habe den Zauberberg gelesen, ich habe Welsungenblut gelesen. Ich war von Anfang an fasziniert von der Eleganz der Sprache. Und ich spürte, dass es da auch um ein irgendwie unausgesprochenes Geheimnis geht. Und das hat mich fasziniert. Verstanden habe ich es nicht. Ich habe mit dem Älterwerden immer mehr verstanden, worum es Thomas Mann auch geht. Ich habe auch den Humor sehr viel besser verstanden, der immer aus so einer Art Verzweiflung entspringt bei ihm. Und auch verstanden, dass er eigentlich universelle Themen behandelt, die uns alle angehen. Und ja, das ist das Fest, 2025 ist das sein Festjahr für die Literaturwelt. Wir feiern 150 Jahre Thomas Mann. Und ich wollte, das war wirklich mein Wunsch und mein Anliegen mit meinem Buch, eben auch einen Beitrag dazu leisten, dass man keine Angst hat vor diesem Denkmal, vor diesem Literatur-Nobelpreisträger, sondern dass man wirklich sieht, mit wie viel Gewinn man ihn lesen kann. Und ich habe übrigens auch junge Leute jetzt bei den vielen Lesungen, mit denen ich unterwegs bin, und die fragen dann, was sollte man denn lesen? Und dann sage ich natürlich nicht die Buddenbrooks mit 18 und auch nicht den Zauberberg. Aber man kann anfangen mit einer kleinen Erzählung wie Mario und der Zauberer. Und ich glaube, dann findet man einen ganz guten Zugang.
Und ich glaube, da nimmt man eben auch die Schwellenangst vor der großen Literatur mit diesen Erzählungen, die ja auch ganz kleine Kostbarkeiten sind.
Ja, und sie sind unglaublich aktuell. Also Mario und der Zauberer, um das als Beispiel zu nennen, erzählt von den Ferien einer deutschen Familie in Italien, in den 20er Jahren in Italien. Ja, aber es ist eben die 20er Jahre im faschistischen Italien. Und Thomas Mann erzählt von einem Zauberer, der im Hotel auftritt und der alle hypnotisiert. Das ist recht lustig. Und das ist dann plötzlich nicht mehr. Und er beschreibt eigentlich gleichzeitig die dämonische Verführungskraft des Faschismus und wie schrecklich es ist, wenn der freie Wille gebrochen wird. Und das wird so klein und so einfach erzählt, dass eigentlich jeder heute, der das liest, versteht, worum es dabei eigentlich geht. Also Thomas Mann nicht als Denkmal zu sehen, sondern als jemanden, der uns allen noch heute was zu sagen hat. Das, finde ich, ist das große Geschenk dieses Literaturfestes in diesem Jahr. Und deswegen ist mein Buch auch ganz bestimmt nicht so etwas wie eine gewichtige Biografie, sondern es ist die Geschichte einer Krise. Es ist die Feier eines Sommers. Und soll Lust machen auf Thomas Mann. Naja, ich habe natürlich viel am Tegernsee recherchiert, wo wir dann uns mehr und mehr aufgehalten haben und sehr schön eingemietet haben. Erst in Kreuth, südlich vom Tegernsee, und dann in Bad Wiessee. Auch ein sehr schöner und, ich glaube, sehr unterschätzter Ort. Und ich will ja auch eine Atmosphäre transportieren mit meinem Buch. Und das ist schon die Atmosphäre einer Sommerfrische am See. Und die hat was sehr Tröstliches. Und ich finde, diese Musik, wenn man die hört, dann versetzt es einen geradezu an so einen abendlichen See. Und man sieht die Schatten der Berge, die diesen wunderbaren See, Tegernsee, umrahmen. Und das Wasser schwappt und es duftet nach Schafgarbe. Das ist so die Musik eines Sommerabends für mich.
Und Sie lassen in diesem Buch, und es wird auf einmal, wird das Tegernsee durch die Lektüre zum Sehnsuchtsort. Nicht nur wegen Thomas Mann, sondern weil Sie so schön beschreiben, wie die Familie Mann dort die Sommerfrische, was ja damals bei feineren Familien der Sommeraufenthalt war, die Sommerfrische erleben und genießen. Immer in der Reflexion, wie wichtig das für Thomas Mann ist, diese Zeit, auch für sein künstlerisches Werk, aber auch für diese teilweise chaotische Familie. Man ist richtig dabei, und da lassen Sie so viele Bilder im Kopf entstehen, man riecht die Sommerlandschaft, man sieht den See. Also es ist ein Buch, das dann wirklich in diese Zeit versetzt, die politisch ja eine Zeit des Umbruchs war.
Das war ein ganz krisenhafter Sommer, und man kann sich eigentlich die Umstände für Thomas Mann in dieser Zeit nicht unangenehm genug vorstellen. Das war der letzte Sommer des Ersten Weltkriegs, 1918. Und es war für jeden, der die Geschehnisse verfolgte, absehbar, dass die Deutschen diesen Ersten Weltkrieg wohl doch verlieren würden. Die Versorgungslage war sehr, sehr schwierig. Kriegsmüdigkeit lag in der Luft. Revolution lag auch schon in der Luft. Und Thomas Mann wartete also auf das Erscheinen seines neuen Buches. 600 Seiten hatte er geschrieben. Im Herbst sollte es erscheinen, und darin, in diesem Monster, wie es manche genannt haben, Betrachtungen eines Unpolitischen, da feiert er den Krieg, da feiert er den Obrigkeitsstaat, die Monarchie. Er feiert eine Welt, von der zu fürchten ist, dass sie demnächst zusammenbrechen wird. Und damit wäre auch er Kriegsverlierer. Nichts Schlimmeres für einen Schriftsteller wie ihn, der Anerkennung möchte, gefeiert werden möchte und der eben fürchten muss, dass es mit ihm vorbei ist. Und was macht er in diesen krisenhaften Monaten? Er zieht sich zurück in die Stille, ins Idyll an den Tegernsee. Der Tegernsee seit jeher kreativer Kraftort, immer schon auch ein Sehnsuchtsort vieler Künstler, die sich da aufgehalten haben. Die Namen kennt man alle, den Maler August Macke, Ludwig Thoma, die Ganghofer Brüder, der jüdische Schriftsteller Max Mohr, der auch übrigens seinen Freund D.H. Lawrence, das ist der mit der Lady Chatterley, an den See geholt hat. Viele, viele Künstler haben sich in dieser bayerischen Sommerfrische aufgehalten, haben Inspiration gesucht und auch gefunden. Und so ist es auch Thomas Mann gegangen, der in diesen zwei Monaten etwas suchte, das er so benannte: Ruhe, Gütigkeit, Rückzug.
Und er wollte sein Werk beenden dort und hat selber gemerkt, dass es eigentlich die Geschichte ihm davon galoppiert ist.
Naja, das Werk war im Grunde beendet. Er hat noch ein Vorwort geschrieben, in dem hat er versucht, zurückzurudern, indem er dieses Buch, was ja wie gesagt sehr chauvinistisch, sehr nationalkonservativ ist und wegen dem er sich übrigens mit seiner Familie komplett politisch überworfen hat. Er war mit Heinrich Mann, der sehr demokratiefreundlich war, einem Europa aus dem westlichen, aus dem Westgeist des westlichen Europa irgendwie sehr zugeneigt, völlig politisch überworfen, ebenfalls im Clinch mit seiner Schwiegermutter Hedwig Pringsheim, der Mutter von Katja Mann, die sehr liberal war, sehr pazifistisch war. Also er war relativ isoliert in seiner Familie und hat eben versucht, dieses Buch, zu dem er aber auch aus Trotz, wie er sagt, auch stehen wollte, von dem er nicht lassen wollte, im Vorwort ein bisschen sich zu distanzieren, indem er das als Kunstwerk bezeichnet hat, als Dokument eines schon geistig irgendwie innerlich distanzierten Schicksals. Aber geholfen hat es nun nicht so viel, es kam ja dann auch raus. Aber er hat was anderes Interessantes gemacht in diesen Sommermonaten. Er hat sich abgelenkt mit dem, womit ein Schriftsteller sich eben ablenkt. Er hat eine kleine Geschichte geschrieben, Herr und Hund, eine 100-Seiten-Erzählung, die auch das Dokument eines Rückzugs und einer Besinnung ist.
Dieser Hund Bauschan, den gab es wirklich, so wie es viele aus den Erzählungen von Thomas Mann, viele Begebenheiten in seinem realen Leben gegeben hat, wo auch die Schwiegermutter oft etwas pikiert war, weil er dann bei dieser berühmten Familie Pringsheim zu sehr aus dem Nähkästchen geplaudert hat und das in seinem literarischen Werk eingearbeitet hat.
Ja, einmal musste in der Geschichte eine kleine Erzählung namens Welsungenblut zurückgezogen werden. Da erzählte er nämlich von einem sehr arrivierten jüdischen Großbürgerhaushalt mit zwei Zwillingen, die einander mehr als üblich zugetan sind und beschrieb also das Interieur und auch die Persönlichkeiten so, dass Herr Pringsheim, Schwiegervater, sehr pikiert war. Die Geschichte wurde dann zurückgezogen und Alfred Pringsheim hat seinen Schwiegersohn fortan nur noch den Dichterfürsten genannt und das war nicht als Kompliment gemeint.
Das ist aber auch so amüsant bei der Lektüre Ihres wunderbaren Buches, dass man auch so viel so kleine Spitzen erfährt.
Es ist halt eine Familie.
Ja, gell? Eine Familie mit 5, nach diesem Aufenthalt dann mit 6 Kindern. Das hat ja auch noch das Familienleben sehr beeinflusst, wo auch der Schwiegervater not amused war, wie es im englischen Königshaus
ist. Alfred Pringsheim hat natürlich Enkelzahlungen geleistet und natürlich sehr für den Wohlstand des Familienlebens seiner geliebten Tochter Katja und ihres Mannes Thomas Mann beigetragen. Und Katja Mann, das ist auch ganz interessant zu wissen, und ihr Mann hatten auch nicht die glücklichste Zeit in diesen Monaten, in diesen Jahren des Ersten Weltkriegs. Der Sohn Golo erinnert sich an heftige Auseinandersetzungen, denn Katja Mann war eine politisch denkende Frau, eine hochintelligente Frau, und die war alles andere als einverstanden mit dem politischen Denken ihres Mannes in dieser Zeit. Aber sie war eben auch eine absolut loyale Partnerin, seine Komplizin ein Leben lang. Und sie stand zu ihm, auch ihrer Mutter gegenüber, in dieser schwierigen Zeit.
Und sie war ja die Enkelin einer Frauenrechtlerin.
Einer Feministin,
eine der ersten Feministinnen.
Ja, Katja Mann hat selbst als eine der ersten in München Abitur gemacht. Also das war schon auch ein sehr liberaler, sehr toleranter, hochgebildeter Haushalt. Wie Sie jetzt richtig sagen, dieser Sommer war auch für das Ehepaar Mann eine Zeit, in der sie wieder zusammengefunden haben.
Das sind nur ein paar Monate, es sind nur 3 Monate dieser Ferienfrische am Tegernsee. Und trotzdem erfährt man sehr viel über Thomas Mann, über sein Denken, über sein Werk, über die Familienkonstellation. Sie haben auch eine große Freude an bayerischer Volksmusik, Kerstin Holzer.
Ja, ich habe überhaupt viel Freude an Musik. Und ich habe festgestellt, dass wenn man schreibt und eine Atmosphäre beschreiben möchte, dass für mich Musik aus der Gegend, aus der Zeit ganz hilfreich ist.
Und das Bayerische Königshaus ist ja ohnehin am Tegernsee sehr präsent gewesen und die haben ja sowieso die bayerische Volksmusik gefördert, unterstützt und sehr geschätzt.
Ja, und letztlich verdanken wir ja den Wittelsbachern, die ja 1817 eben diese Benediktinerabtei Tegernsee gekauft hatten, denen verdanken wir diese ganze bayerische Sommerfrische, weil dann kam erst der Adel, wie das immer so ist, und dann kamen die Künstler, die diese Postkartenidylle malen und feiern wollten. Und dann kamen die reichen Bürger in den Ferien, die sich eingemietet haben oder ihre Ferienhäuser auch zum Teil kauften. Und wie das halt so ist in der Gentrifizierung. Und für die, was ganz lustig ist, die Künstler, die am Tegernsee sich aufgehalten haben, die hielten sich ja für die wahren Sommerfrischler, weil sie ja ihr Atelier und ihre Arbeit da zeitweise ganz rausverlegt haben. Und sie wollten sich gern abgrenzen von diesen banalen Städtern, die ja nur zum Spazierengehen und zum Kuchenessen kamen. Und die haben sie die Luftschnapper genannt. Und die Einheimischen haben natürlich auf solche Unterscheidungen gar nichts gegeben, weil für sie waren die einen wie die anderen die Fremden.
Hat sich ja auch nicht viel geändert.
Ja, das ist halt noch.
Sie haben so schön diesen Tegernsee beschrieben. Das ist ja, habe ich eingangs schon gesagt, auch eine Liebeserklärung. Das ist Ihnen ja auch ein Anliegen, eine Liebeserklärung an den wunderbaren Tegernsee. Und darum fände ich schön, wenn Sie aus Ihrem Buch noch ein bisschen lesen würden.
Ja, wir haben jetzt gesagt, wir wollten ja auch noch mal was erzählen, auch zu der Familie. Also die 5 Kinder waren eben dabei in diesen, sind nicht ganz 3 Monate, es sind eigentlich gute 2 Monate gewesen, Mitte Juli bis Mitte September 1918, als die Manns da mit Sack und Pack, mit dem Hund, mit Büchern, mit Bettwäsche und natürlich dem Personal. Ohne Personal ging es ja nicht bei den Manns, zum Tegernsee aufgebrochen sind mit der Eisenbahn damals. Die fuhr schon in den Ort Tegernsee, dann mit dem Schiff rüber auf die andere Seite und dann nach Abwinkel runter zum Ringsee. Der Ringsee ist ja eine Art Bucht, aber dann doch so etwas auch wie ein Zaubersee für sich im Südwesten des Tegernsees. Und die gemietete Ferienvilla, die Villa Defreger, hatte ein Seegrundstück mit einem eigenen Strand. Lido hat Thomas Mann ihn genannt, das fand er mondäner. Es gab einen Steg, es gab ein Boot. Und das war natürlich eine Riesenfreude für die Kinder, die überhaupt in diesen Monaten wie immer vollkommen frei sich bewegt haben. Das muss man wirklich wissen, dass Thomas und Katja Mann, er der Künstler, sie, die um ihn herum die Ruhe etablierende Königin dieses Künstlerhaushalts eigentlich, weit mehr als Ehefrau und Mutter, dass die ihre Kinder eigentlich haben machen lassen, was die wollten. Die waren anti-autoritär, da gab es das Wort noch gar nicht. Und das finde ich schon interessant. Das hat zur Selbstentfaltung dieser Kinder sehr viel beigetragen. Vielleicht auch zur Überforderung der Stilleren von ihnen. Da denke ich jetzt an Monika und an Golo. Aber auch in diesen Sommerferien gab es eben so Rituale für die Kinder. Es gab immer ein zweites Frühstück. Das war schon im Tölzer Ferienhaus, das die Familie lange hatte. So, und dann kam die Mutter über die Wiese in einem ihrer bulgarischen oder rumänischen, wie man die Kleider nannte, Folklorekleider. Eben kein Dirndl, ist auch interessant. Frau Mann trägt kein Dirndl.
Obwohl sie aus Bayern ist?
Ja, weil sie dürfte schon, aber es ist halt banal und sie sind halt was Besonderes. Mhm. Und sie möchte eine Art exotischer Tracht tragen. Und sie kam eben immer mit einem Tablett über die Wiese und brachte einen Apfel und ein Butterbrot. Naja, in Kriegszeiten statt Butter, Butterol auf dem Brot. Aber trotzdem waren die 4 großen Kinder, Erika 12, ich lese jetzt schon, Klaus 11, Golo 9 und Monika 8 am Tegernsee ganz selig. Ihr Vater hat das gespürt und sofort verstanden. Auch für ihn ist ein Haus am See ein großer Traum und etwas wie eine Lebensfrage. Den ganzen Tag sind sie hier draußen, es herrscht herrlichste Verwilderung, immer sind sie barfuß. Neue Schuhe sind im Krieg fast so kostbar wie Wurstbrote, weiß Klaus, der wie seine Geschwister seit einem Jahr nur in Holzpantinen zur Schule geht, oft sogar mit bloßen Füßen. Ihre Kleider sind so zerschlissen, dass Klaus' Hose hinten in Fetzen hängt, als er sich einmal vom Sitzbrett im Boot erhebt. Was soll's? An diesen heißen blauen Tagen tragen sie eh meistens Badeanzug, dazu ungekämmte Pagenköpfe. Den Eltern ist zwar wichtig, dass ihre Kinder mit Messerbänkchen hantieren und tadellose Manieren vorweisen können, aber an einer bohemhaften Aufmachung haben sie durchaus Freude. Zum Freiheitsgefühl der Kinder trägt außerdem bei, dass sie am See ebenso wenig wie in München unter Dauerbewachung ihrer Eltern stehen. Die haben Besseres zu tun. Der Vater schreibt, denkt oder ruht. Die Mutter managt ihn, den Haushalt und ihr neues Baby. Die Kinder lassen sie in Ruhe, die sollen sich selbst beschäftigen. Und das können sie auch. Sie sind eine eingeschworene Clique mit einer Geheimsprache, die andere sowieso nicht verstehen. Nur Eingeweihte wissen, dass Üses niedlich und süß bedeutet, dass Spitznamen extravagant sein müssen und die Mutter das Mielein ist. Den amüsanten Familienduktus haben die Kinder den Eltern abgelauscht. Ihr Vater glaubt, Erziehung ist Atmosphäre, weiter nichts. Für die Geschwister ist der Tegernsee eine türkisglitzernde Sensation. Dieses von Bergen umstandene Gewässer ist so viel schöner und unberechenbarer als der niedliche Klammerweiher am einstigen Tölzhaus, dessen Verlust sie nie vergessen, bei diesem Ersatz aber verschmerzen können. Bei rasantem Wetterumschlag bauen sich nachmittags dunkle Wolken auf und versetzen Wind und Wellen in gewaltige Bewegung. Das Wasser verfinstert sich ins Bleigraue, auf der Oberfläche tanzen Schaumkronen. Wenn die Kinder dann mit dem bedrohlich schwankenden Ruderboot unterwegs sind, wird's mulmig. Sind das Fräulein Amalie oder die Köchin Josepha dabei, kreischen diese flehend heimwärts. Klaus, der Icy, erinnert sich später mit begeistertem Schauer, wir wären mehrfach um ein Haar ertrunken. Vor allem ich, der immer noch nicht richtig schwimmen konnte. Die Gefahren des Sees sind den Kindern wohl bekannt. Man hat ihnen zur Warnung gruselige Geschichten erzählt. Vom berühmten Opernsänger Leo Slezak etwa, der jeden Sommer drüben in Egern wohnt und der erst ein paar Jahre zuvor mit seinem Segelboot gekentert war. Als guter Schwimmer hatte er das Ufer erreichen können, sein Freund, der Operettensänger Fritz Sturmfeld, nicht. Ja, es war nicht ganz ungefährlich, die Kinder da so allein unterwegs sein zu lassen, aber so ist es gewesen.
Sie haben eine fantastische Zeit in dieser Sommerfrische am Tegernsee verbracht. Kerstin Holzer hat vorgelesen aus ihrem wirklich zauberhaften Buch Thomas Mann macht Ferien. Ungewöhnliche Ferien am Tegernsee. Ursprünglich hatten die Mann, Sie haben es ja gerade erzählt, Kerstin Holzer, in Bad Tölz ihre Sommerfrische verbracht und hatten da, glaube ich, auch ein eigenes Anwesen.
Ein sehr schönes eigenes Anwesen, das dann, wie man vermutete, zu klein wird. Also wenn man sich's heute anschaut, denkt man, naja, so klein kommt es einem jetzt nicht so vor. Herrlicher Garten, in dem die Kinder auch schon ihre Fantasiespiele, ihre Theaterstücke aufgeführt haben. Dieses Haus wurde 1917 verkauft und Thomas Mann bestand darauf, gegen den Rat aller das Geld in Kriegsanleihen anzulegen, 1917. Kann man sich ja vorstellen, das Geld war natürlich weg.
Futsch.
Ja. Naja, und deswegen musste 1918 eben ein Haus angemietet werden und der Maler Defregger hatte einen Sohn. Und der hatte eben ein Haus sich bauen lassen auf der Südseite des Tegernsees. Das gehörte zu Abwinkel, damals ein kleines Bauerndorf und war eben direkt am Ringsee gelegen. Eine sehr idyllische Bucht am Tegernsee. Ein bisschen windgeschützter, auch wellengeschützter für die Kinder, die sich da aufgehalten haben. Und insofern natürlich ein Abenteuerspielplatz, der See als Abenteuerspielplatz. Die Kinder haben aber nicht nur gespielt, sie haben, das ist auch der Not dieser Kriegsmonate in dieser Zeit geschuldet, die haben dazu beigetragen, dass die Manns mittags was zum Essen auf dem Tisch hatten. Sie haben Schnecken gesammelt, war ein sehr regenreicher Sommer, das wissen wir aus den Briefen und Berichten, sehr gewittriger, regenreicher Sommer, es gab schon Schnecken. Die wurden dann zubereitet, weil Fleisch mal Mangelware, die Versorgungssituation auch auf dem Land, auch im Tal, ganz schwierig. Naja, und geangelt haben die Kinder auch Rotaugen. Da haben mir dann die Fischer am Tegernsee erzählt, ich kannte die nämlich nicht. Die seien besonders klein und dafür besonders grätig.
Oh je, also die Kinder haben, glaube ich, so beschreiben sie es, nur die Angeln reingehängt und nicht richtig gefischt.
Die hatten gar keine Angeln, die hatten Stecken und Schnüre, so erzählt es der Golo-Mann. Ja, das Quellmaterial, es gibt nämlich doch relativ viel Quellmaterial über diese Monate am See. Und das war für meine Arbeit natürlich sehr wichtig. Wir haben einerseits die Erinnerungen der Kinder. Golo und Klaus haben sich besonders erinnert, aber auch Erika. Die wussten, dass der Hund dabei war, dass das Personal dabei war, was sie als Kinder natürlich gemacht haben. Die berichteten auch von der Stimmung zwischen den Eltern, durchaus auch mal angespannt. Aber eben auch, dass die Eltern in dieser Zeit anscheinend auch immer wieder sich ihre Zweisamkeiten gesucht haben. Also von Golo-Mann wissen wir, dass Thomas Mann seine Frau abends, wenn es gerade nicht wieder geregnet hat, mit dem Boot über den See gerudert hat.
Wie romantisch.
Ja, ich finde das eigentlich auch. Und Golo stand als Neunjähriger dann am Steg am Abend und wartete, dass die Eltern zurückkommen und er helfen kann, das Boot zu verteuen, Naja, weil er sich nützlich machen wollte. Er wusste schon, dass er in der Familie als etwas wunderlich galt. Und war das eine Gelegenheit, dem Vater die strenge Zornesfalte zwischen den Brauen aus dem Gesicht zu zaubern.
Und Thomas Mann, stets korrekt gekleidet, ruderte dann mit seiner klugen, schönen Katja ohne die Kinder auf dem Tegernsee. Ein schönes Bild.
Ja, aber so korrekt, wie es immer heißt, glaube ich, war er auch gar nicht. Im Gegenteil, er erzählt ja beim Rudern, das schmeißt er alles von sich. Und dann mit bloßem Oberkörper den Wind am Leib zu spüren, das findet er für einen Kulturmenschen also schon geradezu ekstatisch. Und überhaupt, glaube ich, darf man ihn sich auch gar nicht so streng und so kalt und unzugänglich vorstellen. Er war ein Künstler, er hat sehr in seiner Innenwelt gelebt, aber er war schon eher auch ein leidenschaftlicher Mensch, das denke ich, der natürlich das nach außen hin nicht gezeigt hat, der sich eine Verfassung geben wollte, wie er das genannt hat, der gewissermaßen alles, was in ihm tobte, irgendwie bändigen wollte und das eben in seine Kunst gelegt hat.
Jetzt muss man dazu sagen, er kam aus einer Lübecker Kaufmannsfamilie und trifft dann auf diese völlig unkonventionelle Familie Bringsheim mit dieser...
Schwerreich und unkonventionell, das ist gut beschrieben.
Die selber einen Radeltouren gemacht haben, obwohl sie sich alles hätte leisten können. Das habe ich ihrem Buch entnommen. Der Vater Bringsheim war einer der reichsten Männer Bayerns. Und die Katja war eine Freche. Thomas Mann ist auf sie aufmerksam geworden, als sie in der Trampbahn mit jemandem, mit dem Schaffner gestritten hat. Und ja, er hat ihr dann irgendwas noch nachgerufen.
Ja, du Furie. Sie hatte ihr Ticket hatte sie auch rausgeschmissen und wollte aussteigen. Und dann hatte sie es bei der Kontrolle nicht. Und dann hat sie sich ein Wortgefecht geliefert mit dem Schaffner. Und dann am Schluss hat sie gesagt, jetzt lass es mich halt in Ruhe, und ist rausgesprungen. Und der Schaffner hat ihr hinterher geschrien, du Furie. Und Thomas Mann, so heißt es, jede Familie hat ihre Legenden, sei also augenblicklich verliebt gewesen. Tatsächlich spricht aber vieles dafür, dass diese beiden wirklich ein tolles Team waren. Komplizen, einander sehr verstanden haben. Immer auf Augenhöhe. Also Katja Mann ist eine mehr als ebenbürtige Partnerin für ihn gewesen. Und er wusste das auch und wusste das auch zu schätzen. Nicht nur, weil sie ihm den äußeren Rahmen gegeben hat, natürlich auch mit dem Anspruch, den er durchaus auch hatte. Er kam ja auch aus einem gehobenen Haus in Lübeck. Der Vater war Senator, also es war eine durchaus arrivierte Familie. Aber natürlich hat die Verbindung mit dem Haus Bringsheim das Ganze schon noch mal auf ein, zwei Luxusetagen nach oben befördert. Aber es ist nicht nur dieser äußere Rahmen, der seinem Schaffen Arbeit und Ruhe geschenkt hat, sondern tatsächlich, glaube ich, das tiefe Verständnis, das Katja Mann für das Werk ihres Mannes hatte, dass sie sofort verstanden hat, dass dieses Werk in diesem Haushalt genauso wichtig wie die Kinder sein muss und dass das beschützt werden muss und dass auch sein Schöpfer beschützt werden muss. Und dass es abgesehen davon eine große Zuneigung zwischen dem Paar gab, dafür sprechen so viele zärtliche Briefe, die sie an ihn geschrieben hat, ganz zauberhafte Briefe, gibt es auch einen schmalen Band, damit könnte man auch mal anfangen in diesem Jahr mit der Lektüre, Liebes Rehherz heißt das, oder auch die vielen Tagebucheinträge zu Katja. Er hat sich schwer getan, weil er sich insgesamt mit dem Leben schwer getan hat, er hat sich mit sich schwer getan. Wir wissen ja, dass er gequält war, eigentlich sein Leben lang von homoerotischen Sehnsüchten, die er nicht ausgelebt hat, aber ich glaube, es war auch seine Entscheidung. Es war nicht nur der Zeit geschuldet. Es passte nicht zu seiner Persönlichkeit. Es passte nicht das, was er im Tagebuch auch die Angst vor dem Selbstverlust nennt. Er hat eine Entscheidung getroffen. Er hat damit gelebt mit der Entscheidung. Und Katja Mann hat das verstanden und war ihm eine fantastische Partnerin. Im Gespräch die beiden miteinander 50 Jahre. Das muss man erst mal nachmachen.
Ja, und immer einander bereichern, so wie es aus der Perspektive von Zeitgenossen und von den Kindern beschrieben
wird.
Ja,
es muss auch ein sehr amüsanter Ton zu Hause geherrscht haben. Also es war jetzt sicherlich keine immer nur strenge und stille Atmosphäre. Im Gegenteil, alle Kinder berichten von einem überbordenden Humor. Man hat sehr viel und sehr amüsant und sehr besonders miteinander geredet. Aber klar, wer eloquent war, war im Vorteil. Und wer nicht so gut mithalten konnte, hat sich mitunter schon unter Selbstwertproblemen gelitten. Das berichten die Kinder Monika, Golo und auch Elisabeth, über die ich ja auch geschrieben habe und
ihr
die ich vor mehr als
Buch, ihr erster
25
Bestseller
Jahren auch kennenlernen konnte.
Die Familie Mann war, wie Sie vorhin schon gesagt haben, halt eine Familie. Da gibt es immer bestimmte Figuren, die im Vordergrund sind und es gibt Spannungen. Es gibt auch viel Fröhliches. Sie haben die Kindheit zum Beispiel als sehr fröhlich beschrieben. Der Umgang mit dem Ehepaar, die sich da manchmal zurückgezogen haben, in dieser Villa Defregger direkt am See. Und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Und ganz wichtig, endlich mal auch über die Recherche, weil Sie ja schon vor 30 Jahren hier im Bayerischen Rundfunk als Journalistin waren. Und da merkt man auch die Journalistin, wie präzise Sie alles recherchiert haben. Und das macht das Buch schon zu seinem Gesamtkunstwerk. Auch wenn Sie aus Bayern sind, Kerstin Holzer, Sie waren dann am Tegernsee doch ein Zurgreiste, so wie die belächelnden Stodderer, ja. Die Städterer, die zur Sommerfrische rausgekommen sind. Und Ihre Recherche, wie wir gerade gesagt haben, die war schon sehr aufwendig. Es ging um die Historie, um das Kriegsjahr 1918. Es ging um die Wetterverhältnisse. Es ging um die Leute, die dort gelebt haben. Es ging um vieles andere mehr. Also haben Sie aufwendig recherchieren müssen, um dieses Buch auch so leicht zu machen.
Ja, und vor allem wollte ich es eben auch lebendig machen und ein Gefühl dafür entwickeln, wie denn eigentlich die politische, die historische Lage im Tegernseer Tal in dieser Zeit gewesen ist. Und ja, da haben Sie recht, ich bin zwar aus München und empfinde mich natürlich, wenn ich am Tegernsee bin, wie alle, wenn wir aus München da rausfahren, habe ich das Gefühl, ja, da bin ich doch auch daheim. Nein, nein, am Tegernsee ist es durchaus so, dass schon alle, die aus Bad Tölz sind, als nicht ganz kompetent gelten, wenn es ums Mitreden geht. Und mir hat sogar mal eine Dame aus Kreuth erzählt, sie sei ja aus Bad Wiessee. Und wie sie nach Kreuth kam, also 10 Autominuten südlich, da hätte sie am Anfang schon erstmal sich beweisen müssen. Also das muss man wissen, die Tegernseher sind besonders stolz. Und das finde ich auch besonders anziehend an ihnen. Und die Recherche hat mich an viele Orte geführt, zu vielen Menschen geführt, die ich ja sonst niemals kennengelernt habe. Und das ist ein großes Geschenk bei dieser Arbeit gewesen. Also angefangen habe ich natürlich, indem ich Herr und Hund gelesen habe, das auch dort zum Teil entstanden ist und das ein bisschen auch erzählt von den Bächen im sommerlichen Gebirge. Und wenn man dann da ist, an der früheren Villa Defregger, dann weiß man, da beginnt der Hügel wirklich nur 2 Minuten vom Haus entfernt. Und wenn man da hochsteigt, dann hört man diese Bäche rauschen, deren Klang auch Thomas Mann gefolgt ist und wo er sich dann auf das Brückchen gestellt hat und übers Geländer nach unten geguckt hat. Er beschreibt das alles, er erzählt das alles. Er erzählt ja auch von einer Hirschbergwanderung, die ich dann auch nachgegangen bin. Ich hab versucht, ein Gefühl zu entwickeln, wie ist der Ringsee am Abend nach einem der vielen Gewitter? Wie ist er, wenn es kalt ist? Dann stehen wir, wir wissen ja, im Hochsommer in Bayern, in Oberbayern, richtig saukalt sein. Und wenn dann die Außentemperatur kälter ist als der See, dann schweben so weiße Schwaden über dem Wasser. Das ist wirklich märchenhaft schön. Und wie schwappt dieser Seerosenteppich unter dem Steg, wenn ein Unwetter ist? Ja, wie ein Teppich, der sich hebt und senkt. Die Menschen im Tegernseer Tal sagen ja auch, der See atmet. Das verraten hat mir zum Beispiel der Sepp Grieblinger, einer der vielen Gesprächspartner. Sepp Grieblinger aus der Familie der Bootsfamilie Grieblinger, die sind da, glaube ich, seit 1875 beheimatet. Der hat mir was vom Charakter des Sees erzählt. Dann bin ich verwiesen worden ans Heimatmuseum Tegernseer Tal. Edmund Schiemitter, der Leiter, hat mit mir im Archiv die historischen Zeitungen durchgearbeitet, der Kriegsjahrgänge, damit ich eben verstehen kann, wie groß die Not im Tal war, dass es den Menschen verboten war, Nüsse, Früchte selbst zu verzehren. Es herrschte Abgabepflicht. Warum? Das musste an die Lazarettkranken, an die Soldaten, die wieder zu Kräften kommen sollten. In den Wirtshäusern war es verboten, Tischdecken auszuleben. Man brauchte den Stoff für Kleidungsmaterial. Die Glocken wurden eingeschmolzen, die Schifffahrtslinien wurden eingestellt. Wilderei und Diebstähle waren an der Tagesordnung. Es gab drakonische Strafen und ich habe Geschichten gelesen von Wilderern, die von Bauern eigentlich, die halt gewildert haben bei Kreuth, südlich von Kreuth und vom Jagdaufseher erwischt wurden, den sie ganz bestimmt kannten. Man kennt sich da und den haben sie erdrosselt in ihrer Panik und mussten vor Gericht und dann gab es auch ein Dienstmädchen aus Bad Wiessee, deren Geschichte mich wirklich ergriffen hat. 18 Jahre war sie alt, Margarete hieß sie. Die hatte gestohlen bei der Herrschaft und sollte vor Gericht und ist am Morgen vor diesem Verhandlungstag lieber ins Wasser gegangen, hat sich lieber getötet, weil sie sich so geschämt hat. Also das muss man alles wissen, wenn man auch beschreiben möchte, dass natürlich, dass natürlich Sommerfrische stattgefunden hat. Die Postkartenidylle hatte keinen Schaden genommen in diesem Ersten Weltkrieg und die reichen Städter kamen nach wie vor und mieteten sich ein, so wie die Manns in der Villa Defregger, von der ich auch ein Bild gesehen habe. Auch so ein toller, wertvoller, auch menschlich so schöner Kontakt aus dem Tal. Der Heimatforscher und Verleger Daniel Glasel hat für mich historische Aufnahmen aus der Zeit rausgefunden. All das musste ich sehen und wollte es kennen, um die Zeit zu verstehen, aus der ich berichte.
Das macht's, glaube ich, auch so. Da entsteht so eine Nähe. Man hat wirklich das Gefühl, man ist dabei. So wie Sie jetzt gerade die Naturerscheinungen beschreiben, wie der Seerosenteppich schwappt, dass der See atmet. Das muss man einfach erlebt haben. Sie haben die unterschiedlichen Stimmungen, auch die Wetterstimmungen ausprobiert, um zu erahnen, wie dieser Sommer 1918, diese Sommerfrische für die Familie Mann war.
Ja, und so wie es mir auch darum geht, dazu einzuladen, Thomas Mann eben nicht als Denkmal zu sehen, sondern als einen Schriftsteller, der uns was zu sagen hat. Auch heute noch ist mir auch bei dieser Geschichte sehr bewusst gewesen, dass ich die Geschichte auch einer Familie erzähle, von Menschen erzähle, in ihrer Zeit. Und da gehören diese Schilderungen, diese Recherchen unbedingt dazu.
Man erfährt eben auch diese Armut, wie zum Beispiel dieses Tischdeckenverbot, von dem man, glaube ich, ganz selten hört, dass in den Wirtshäusern keine Tischdecken waren, dass die Kinder Schnecken gesammelt haben und die haben ja noch ein bisschen luxuriöser gelebt als vielleicht andere Kinder oder dass die Kinder die Sahne gesammelt haben für den Geburtstag der Mama und dann war eine Maus drin. Also diese Alltäglichkeiten machen dieses Buch auch so besonders schön, weil man dort mit der Familie Mann und mit den Tegernseern lebt, sich an der Sommerfrische freut, aber auch erfährt, dass es ein schlimmes Jahr war, das Jahr 1918. Und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Kerstin Holzer ist bei mir zu Gast mit ihrem wirklich kostbaren Buch Thomas Mann macht Ferien. Ein Sommer am See, erschienen in Kiepenheuer und Witsch Verlag. Jetzt kommen erst die 11 Uhr Nachrichten. Und danach unterhalten wir uns weiter. Es gibt noch viel zu erzählen über die ganze Familie Mann. Sie haben ja 3 Bücher schon über die Manns geschrieben. Ja. Über Thomas Mann, mit Elisabeth Mann haben Sie ja angefangen vor fast 20 Jahren oder über 20 Jahren. Letztes Jahr auch ein Bestseller über Monika Mann. Also der Familie Mann sind Sie schon sehr nahe und bringen es uns auch nahe.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und herzlich grüß Gott zur zweiten Runde von unserem literarischen Ratsch. Heute sagt Hermine Kaiser. Es geht um Thomas Mann. Thomas Mann macht Ferien, so heißt das wunderbare Buch von Kerstin Holzer, das einen Sommer am See der Familie Mann beschreibt. Sommerfrisch in Bayern 1918, denn die Familie Mann hat ein Haus am Tegernsee gemietet und es sollen unbeschwerte Monate werden. Doch die Welt verändert sich dramatisch und auch der Schriftsteller wird bald ein anderer sein. Darüber haben wir schon in der ersten Stunde kurz gesprochen. Und jetzt unterhalten wir uns weiter über Thomas Mann am Tegernsee. Einen Sommer am See durfte ich gestern mit der schönen Lektüre von Kerstin Holzers Buch verbringen. Und wie ich schon in der ersten Stunde gesagt habe, Frau Holzer, ich wollte dann gar nicht mehr auftauchen, weil man ist bei der Familie Mann zu Gast. Das wollten Sie, glaube ich, ganz bestimmt so.
Ja, wir sitzen aber am Nebentisch.
Um Gottes Willen, würde man nie wagen.
Ich bin mal gefragt worden auf einer Veranstaltung, ob ich jetzt nach 3 Büchern über die Manns mit Thomas Mann per Du wäre, habe ich gleich gesagt.
Würde man doch nicht wagen.
Nein, selbstverständlich siezen wir uns.
Im Nachhinein kann man auch denken, dass er und Katja sich gesiezt haben, so respektvoll, wie sie miteinander umgegangen sind.
Nein, die waren schon sehr per Du miteinander.
Aber Sie beschäftigen sich ja schon seit vielen Jahren mit der Familie Mann. Wir haben es ja schon gesagt, Elisabeth Mann-Borghese war ihr erster Bestseller. Und letztes Jahr hatten Sie über Monika Mann und ihre Zeit auf Capri geschrieben. In diesem Jahr Thomas Mann macht Ferien. Es macht schon süchtig, sich mit der Familie Mann zu beschäftigen, weil das eine hochinteressante Familie ist. Die Erika und der Klaus Mann, die waren ja alle bekannt, dann die das Schattendasein geführt haben, wie ein Golo Mann, der dann ein bekannter Historiker war. Jeder war auf seine Weise interessant und ungewöhnlich.
Es ist ganz sicher die faszinierendste deutsche Künstlerfamilie, die wir haben. Und auch die Zeit, der historische Kontext, in dem sie die Herausforderungen angenommen haben, annehmen mussten, auch mit Exil und Kampf gegen den Faschismus, Kampf für die Demokratie. A Family Against a Dictatorship hat man sie in Amerika im Exil genannt. Eine Familie, in der jedes einzelne Mitglied so bemerkenswert ist, wie sie sagen, künstlerisch tätig, die Kinder alle 6. Eine Familie zwischen Talent und Tragödien und eben doch eine Familie mit ihren Spannungen, mit ihrem Ringen um Sichtbarkeit, um Anerkennung, mit Neid auch. Also ich glaube, dass die Deutschen sich so interessiert haben für die Manns, liegt zum einen eben daran, dass man an der Familie nicht vorbeikommt, wenn man sich für Literatur und für komplizierte Familien interessiert. Aber eben auch, weil da gewissermaßen alles multipliziert ist, was wir auch kennen. Auseinandersetzungen und Neid und ja, also es ist sicherlich eine Familie, die ganz bemerkenswert ist. Und jeder einzelne Charakter lohnt eines genaueren Blicks und fasziniert für sich. Und das Tolle für mich war natürlich, dass als ich vor 25 Jahren Elisabeth Mann-Borgese kennengelernt habe, damals eben als Journalistin für ein Porträt, für ein Magazin, für das ich gearbeitet habe, da war ich auch von ihr enorm beeindruckt. Meeresschützerin, Politikprofessorin, lebte in Kanada direkt am Ufer mit ihren 5 Setterhunden in einem Haus, zusammen mit einer Studentin, weil sie eben fand, keiner muss allein wohnen. Und überhaupt war sie eine Pionierin in vieler Hinsicht, in politischer Hinsicht, in wissenschaftlicher Hinsicht, Vegetarierin, als das noch nicht hip war. Also eine wirklich ganz bemerkenswerte Frau und mir von dort 2 Wochen wohnen zu dürfen, im täglichen Interview mit ihr, mir von der Familie erzählen zu dürfen. Das war eine hoch beeindruckende Zeit und so ist eben mein erstes Buch entstanden. Und das zweite über die Manns, über Monika Mann, die Außenseiterin, in der Familie auch das dumme Möhnle genannt, das Halbtalentchen, da weiß man schon Bescheid. Da hatte ich natürlich nicht die Möglichkeit, mit ihr zu sprechen, aber ich hatte die Möglichkeit, in ihrem Haus auf Capri zu wohnen, weil die heutigen Eigentümer mir das gestattet haben im Zuge der Recherche. Das war natürlich der schönste Arbeitsplatz, den man sich vorstellen kann.
Kann ich mir vorstellen.
Vis-à-vis der Faraglioni-Felsen in Capri im Oktober, wenn die Insel leer ist, aber doch noch sonnenwarm. Und alles zu hören, was sie gehört hat, die Möwen, die kreischen, die Gischt zu riechen und sogar zu schmecken. Also das hat mir schon ein Gefühl auch vermittelt für diese 30 Jahre Monika Manns auf dieser Insel in ihrer Abgeschiedenheit und auch ja in ihrer Selbstsuche und dann tatsächlich aber auch Selbstfindung.
Und das in einer Zeit, wo Capri noch nicht der moderne Urlaubsort war. Das begann erst auch mit der Musik, als dann die großen Yachten angelegt haben. Das war auch eine Zeitreise auf eine verwunschene Insel, die noch gar nicht so viele kannten. Die Familie hat sie auch so abgetan, die da von Capri.
Ja, ja. Und ihren Lebensgefährten, den Sohn von Fischern und Maurern hat man spöttisch abgetan als den Capri-Fischer, weil er natürlich gesellschaftlich und intellektuell weit unter auch Monikas Niveau war. Aber es war für sie der Mann, der ihr aus ihrer Einsamkeit, aus ihrer Verstörtheit herausgeholfen hat und dem sie dafür sehr, sehr dankbar war. Ich finde bei diesen Recherchen immer als Autorin besonders schön den Weg der Spurensuche, weil ich bin ja gar keine Germanistin, ich bin Politikwissenschaftlerin, aber ich bin enthusiastische Leserin und als solche nähere ich mich solchen Themen. Das heißt, ich recherchiere für das Buch am Tegernsee in Archiven, im Gespräch mit Menschen, idealerweise mit Menschen, die meine Protagonisten noch gekannt haben. Das ist mir auch bei Monika Mann gelungen. Da habe ich mit vielen Menschen gesprochen, die Monika Mann in ihrer Isoliertheit auf der Insel eben kannten. Ich habe viele Gespräche führen dürfen mit Mitgliedern der Familie Mann, mit Professor Friedemann, der übrigens einen wichtigen Geburtstag in dieser Woche feiert.
Und hier schon zu Gast war, saß, wo Sie gerade sitzen.
Und der im Literaturhaus gefeiert wird mit einer Veranstaltung, wo er hoffentlich sehr viele Geburtstagsgäste haben wird. Und mit der Enkeltochter von Thomas Mann, Professor Nika Borgese, die in Mailand lebt, Elisabeths Tochter. Und das hat mir schon einen besonderen Zugang ermöglicht.
Aber Sie haben auch teilweise die letzten Zeitzeugen da getroffen. Ja. Sie haben Elisabeth Mann-Borgese noch interviewt, als sie noch Ozeanforscherin war, Meeresforscherin und noch aktiv war. Jetzt ist ihr Nachlass in der Monacentia hier in München. Sie haben sie auch populärer gemacht. Es waren ja immer nur die Erika Mann und der Klaus Mann, die populären, die in den 20er Jahren wilde Zeiten erlebt hatten und sich dann auch politisch stark geäußert haben in Zeiten des Nationalsozialismus. Aber die anderen vier haben einfach eher so ein bisschen Schattendasein geführt.
Ja, unser Buch hat sicherlich einen Beitrag dazu geleistet. Und sie hat sich über den Erfolg auch noch sehr gefreut, aber die ganz große Bekanntheit kam natürlich mit dem Dreiteiler über die Manns, der danach auch im Fernsehen ausgestrahlt wurde.
Wo sie die Erzählerin war,
Elisabeth Mann als letzte Zeitzeugin, als letztes Kind durch dieses bewegte Jahrhundert, durch diese bewegte Zeit geführt hat und wo sie alle Zuschauer wirklich bezaubernd hat mit ihrem Lachen, mit ihrer Verschmitztheit, aber auch durchaus mit ihrer Entschlossenheit. Sie war eine sehr entschlossene Frau. Sie wusste genau, wer sie war. Und sie hatte auch allen Grund zum Stolz auf ihre Verdienste, auf das, was sie politisch auch bewirkt und geleistet hat, nämlich den Schutz der Meere auch mit einer UN-Seerechtsrevolution voranzutreiben. Und sie war auch sehr selbstbewusst in der Beurteilung
Ihre
Familie. Und verständlicherweise hatte sie ihre Sicht darauf.
Ich erinnere mich sogar noch, das ist ja schon auch fast 20 Jahre her, als dieser Mehrteiler zu sehen war mit Armin Müller-Stahl als Thomas Mann. Man hat lange, wenn man an Thomas Mann gedacht hat, an Armin Müller-Stahl gedacht.
Das ist lustig, das ist wirklich lustig. Denn ich finde, bei allem Respekt für den wunderbaren Armin Müller-Stahl, den ich jetzt übrigens erst vor ein paar Wochen gesehen habe in Lübeck, es war im Juni, 6. Juni ist ja der 150. Geburtstag von Thomas Mann gewesen und ich war als Podiumsgast, hatte ich die große Ehre eingeladen zu sein bei der Thomas Mann beim Jubiläumssymposium der Thomas Mann Gesellschaft in Lübeck, eigentlich eine Fachtagung, muss man sagen, und da gab es einen Festakt mit dem Bundespräsidenten und mit Professor Friedo Mann und Armin Müller-Stahl stand plötzlich auch auf der Bühne. Und er ist, ich glaube, weit über 90 jetzt. Und das war ein sehr rührender Moment, muss ich sagen. Und doch bei allem Respekt, ich denke, wenn ich an Thomas Mann denke, eher nicht an Armin Müller-Stahl. Ich denke eher an David Bowie in seiner Flamboyanz, in seiner Ambivalenz, in seiner Fluidität, in der künstlerischen Fluidität und auch in der erotischen Fluidität. In dem Beharren darauf, dass es Uneindeutigkeit geben muss, gerade im Eros und gerade in der Kunst und so wie David Bowie das in seiner Maskerade mit seinen Garderoben gemacht hat, diese Uneindeutigkeit in der Kunst demonstrieren und auch in der Musik, so hat Thomas Mann das in seinem Werk gemacht, das oft so flamboyant ist und wild und lustig. Also ich glaube, dass das ganz inspirierend ist, wenn man sich löst von diesen klassischen Sichtweisen auf Thomas Mann.
Das ist auch gut jetzt zu diesem 150. Geburtstag, dass man, wie Sie schon in der ersten Stunde gesagt hat, ihn nicht als Ikone oder als Monument sieht, sondern als eine ganz wichtige Stimme in der deutschen Literatur.
Ja, Thomas Mann wollte gelesen werden. Thomas Mann wollte ein großes Publikum haben und er hat ein großes Publikum angesprochen. Und ich glaube, das wäre fatal, ihn weiter als Denkmal zu sehen. Denn was machen wir denn mit einem Denkmal? Entweder wir stehen davor und bewundern es und beweihräuchern es.
Stauben es ab.
Und stauben es ab. Und ansonsten hat es nicht viel mit uns zu tun. Oder ein Denkmal löst ja auch bei manchen den Impuls aus, ein bisschen Dreck raufzuschmeißen oder es gar zu stürzen. Und ich glaube, beides wird ihm überhaupt nicht gerecht. Thomas Mann wollte erzählen vom Menschsein. Thomas Mann wollte erzählen von Ambivalenzen, von Einsamkeiten, von Ängsten, von Sehnsüchten und wie man damit umgeht. Und er hat sich gut ausgekannt mit diesen Ängsten und den Sehnsüchten und dem Gefühl, dass man nicht alle Sehnsüchte eines Lebens sich erfüllen kann, dass man nicht alle Aspekte seiner Persönlichkeit ausleben kann. Da kannte er sich richtig gut aus. Und er hat und das schildert er eben. Und damit spricht er so viele an. Und er hat auch eine Antwort drauf. Humor kann nicht schaden. Und man hat das bei dieser Lübecker Jubiläumsveranstaltung, da waren so viele junge Leute. Und es waren so viele Frauen. Und das hat man mir gesagt, sei wirklich neu gewesen. Sie alle hatten das Gefühl, Thomas Mann geht sie auch an. Mhm. Und tatsächlich ist die Thomas-Mann-Forschung, ich glaube, dass da womöglich gerade ein Paradigmenwechsel stattfindet. Die war noch nie so jung, so divers und so politisch wie heute. Thomas Mann wird heute als politischer Autor auch wiederentdeckt. Jemand, der uns sagt, Die Demokratie ist die einzige Staatsform, die die Freiheit des Einzelnen würdigt und respektiert. Und wir Sätze gesagt hat, von denen wir das Gefühl haben, ja, das ist doch unsere heutige Zeit gemeint mit ihren Verrücktheiten, mit ihrer großen Gereiztheit, wie es im Zauberberg heißt. Thomas Mann hat mal gesagt, es ist ein schreckliches Schauspiel, wenn das Irrationale populär wird. Also da fallen mir gleich jede Menge, da fällt mir alles Mögliche ein, wo ich hingucken möchte und mir denken möchte, genau.
Demokratie war ja auch, als er hier zu Gast war, von Frido Mann das große Thema, ja, von dem Enkel
das ist ein
von
Erbe,
Thomas Mann.
Das ist das Erbe von Thomas Mann, das eben diese Politisierung auch seiner Kinder und auch seiner Enkelkinder, die das mit der gleichen Entschlossenheit und vorantreiben, also gerade auch Frido Mann im Exil geboren und diesem Thema zeitlebens verpflichtet, mich beeindruckt das stark, wie die Familie das Erbe fortsetzt.
Und da kommen wir wieder zurück zu seinem sozusagen unpolitischen Buch, das er am liebsten im Garten verbrannt hätte von Thomas Mann, das ja am Tegernsee abgeschlossen war und er ein ganz, ganz anderes Werk begonnen hat, aber das ihn am Tegernsee bei dieser Sommerfrische sehr belastet hat. Und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, wie sich das politische Engagement von Thomas Mann geändert hat. 1918, in der Zeit der Sommerfrische, war Kriegsende und der nächste Krieg stand schon bevor. Und da ist sehr viel passiert in der Geschichte, aber auch in dem politischen Bewusstsein von Thomas Mann. Gerade mit dem Buch, das gerade am Tegernsee beendet worden war.
Naja, bis zum nächsten Krieg war es natürlich dann doch, Gottlob, noch eine lange Spanne. Aber 1918 endete eben der Erste Weltkrieg und Thomas Mann beschwor in diesem Buch Betrachtungen eines Unpolitischen eine Welt, die es nicht mehr geben würde. Das ist wirklich sehr schlecht für jemanden, der nicht nur Schriftsteller sein möchte, sondern sich auch profilieren will als Debattenautor. Und der musste alle mögliche Häme befürchten. Aber es ist bezeichnend für Thomas Mann, erstaunlich und ihm hoch anzurechnen, dass er eben zeitlebens diesen Mut zur Selbstbefragung hatte. Das hat er in den Tagebüchern durchexerziert, das hat er in seiner Arbeit durchexerziert. Und er musste wahrscheinlich, er kam also zum Ende des Ersten Weltkriegs, er war chauvinistisch, er hat das Deutschtum und den Krieg verherrlicht in Aufsätzen, die wirklich nicht schön sind. Er kam als nationalkonservativer Monarchist, kam er von ganz rechts und hat ein paar Jahre gebraucht mit schwankenden Einschätzungen, mit Verunsicherungen, aber doch den Weg findend zur Demokratie. Und er hat eben 1922 sich dann wirklich unmissverständlich und unumkehrbar bekannt zur Republik, zur Demokratie und zum Humanismus. Und er hat eigentlich auch einen Aufruf an die jungen Rechten gestartet, da mitzutun. Denn was war vorher gewesen? Rathenau war ermordet worden von Rechtsradikalen. Also die Parallelen, ehrlich gesagt, die ich oft beim Schreiben empfunden habe in unsere heutige Zeit mit ihrer politischen Reizbarkeit, mit diesen Grabenkämpfen auch innerhalb einer Familie, ja, und dem Ringen um das, was unsere Staatsform sein soll, wie wir die Demokratie ausgestalten wollen und wie wir sie verteidigen wollen, das hat mich schon oft ziemlich beschäftigt, muss ich sagen. Und wie gesagt, Thomas Mann musste diesen Irrweg gehen, und deswegen glaube ich, ist dieser Sommer so wichtig, um diese innere Veränderung in sich anzunehmen und und dann eben eigentlich auch als der Schriftsteller, der am lautesten im Exil gegen den Faschismus, gegen Hitler aufgetreten ist, der für die Demokratie geworben hat, um dieser Autor zu werden, den wir eben in diesem Jubiläumsjahr auch feiern und ehren sollten.
Und der aktueller ist denn je.
Eigentlich ja.
Auch als politischer Autor. Mhm. Und vielleicht hat es das mit dem, das nennen wir es mal Fehlgriff, der Betrachtungen eines Unpolitischen zu tun, dass bei ihm da eine so entscheidende Wandlung war in diesem Sommer 1918, dass es so eine Art Weichenstellung war in seinem politischen Denken.
Er war natürlich auch als Autor sehr stolz. Man hat später nicht von ihm gehört, da lag ich falsch, tut mir leid. Er hat gesagt, wieso, er hätte sich doch nicht geändert, nur sein Denken hätte sich geändert.
Ach.
Aber sei es drum, egal. Dass das eine schwierige Zeit, er hat auch sein Werk als Kunstwerk bezeichnet, denn ein Kunstwerk darf alles, die widersprüchlichsten Denkansätze miteinander konkurrieren lassen. Also sehr intellektuell argumentiert, aber aufs Ergebnis kommt es an. Und dass er Bescheid wusste, wird doch schon daraus ersichtlich, dass er nach Rückkehr aus der Sommerfrische vom Tegernsee, als dann natürlich, dann war Meuterei, ich meine Novemberrevolution, Abdankung und so weiter, da soll das Buch rauskommen? Nee, er kann wieder nicht schlafen, er geht zu seiner Frau Katja, nachts, er hat sie häufig geweckt, um 4 Uhr, 4.30 Uhr, um sich trösten zu lassen. Und die beiden beschließen in diesem Herbst, es wird ein Telegramm an den Verleger geschickt, das Buch passe doch wohl nicht recht in die Zeit, bitte liegen lassen. Und der Verleger antwortet, ihr seid lustig, gerade ausgeliefert. Das muss ein schwieriger Moment gewesen sein. Und wie schwierig das alles war, finde ich, das erzählt auch die wunderbare Widmung, die Thomas Mann in Katja Manns Exemplar geschrieben hat. Soll ich das schnell vorlesen?
Sehr gerne.
Wir haben es zusammengetragen, liebes Herz, und wer weiß, wer schwerer daran zu tragen hatte. Auch trug ich es nur aus Not und Trotz, du aber trugst es aus Liebe. Beide haben danach geweint, wissen wir aus dem Tagebuch.
Auch ich bin jetzt sehr berührt. Aber wie war die Reaktion auf dieses Buch dann?
Er hat Glück gehabt. Er hat Glück gehabt. Als das Buch rauskam, hat Deutschland mit dem Zusammenbruch, mit der Kriegsniederlage, mit der Kaiser war weg, es war Novemberrevolution, in Bayern war dann noch Räterepublik.
Keinen hat das Buch
mehr. Die Deutschen haben wirklich gerade andere Probleme gehabt als das neueste Werk von Thomas Mann. Und man darf nicht vergessen, es gab natürlich auch eine Reihe von überzeugten, verbitterten Monarchisten, die das Buch eigentlich gefeiert haben. Und die Thomas Mann als denjenigen sahen, der sie jetzt begleiten würde in ihrer, ja, in ihrer Opposition von rechts. Und als er übrigens diesen Aufruf, diese Rede von Deutscher Republik hielt 1922, wo er sich zur Demokratie bekennt, da haben die rechten Blätter geschrieben, Mann über Bord. Sie hatten das Gefühl, sie haben einen der ihren verloren. Das hatten sie auch.
Spannende Zeit. Eine sehr spannende Zeit. Und dann sitzt er da am Tegernsee und ist unsicher, ob das jetzt der größte Fehlgriff sein Kunstwerk vielleicht ein Fehler war.
Und dann tut es ihm auch seine Vernichtung als Schriftsteller. Ich glaube, das ist nicht so hochgegriffen. Ein Schriftsteller, der erledigt ist, der unglaubwürdig ist, weil er politisch mit seinem Buch historisch völlig auf dem falschen Dampfer sitzt. Was will der noch vorlegen? Also ich glaube, die Ängste waren durchaus nachvollziehbar und auch berechtigt. Ja, was macht er? Er schreibt eine Hundegeschichte. Da haben natürlich die Kritiker auch gesagt. Und danach hat er noch ein Gedicht geschrieben an sein jüngstes Kind, an Elisabeth, das Kindchen. Und die Kritiker sagten, naja, erst schreibt er über den Hund, dann schreibt er über ein Wickelkind. Aber ich glaube, dass diese lange so unterschätzten Resultate dieser Zeit, seiner Krise, sehr aussagekräftig sind. Was macht er denn darin? In Herr und Hund geht es eigentlich auch, da geht es um den Trost der Natur, um Selbstbesinnung, um den Trost der Natur, den Trost im Zusammensein in der Natur mit seinem Hund, weil dann ist man zwar allein, aber nicht einsam. Und im Gesang vom Kindchen feiert er die Vaterliebe, er feiert aber auch die Familie. Und das ist eigentlich auch eine Hommage an Dankbarkeit und an Reife, nämlich dass man sehr aufgefangen ist. Also mit anderen Worten, das sind beides Dokumente seiner Selbstbesinnung. Er sucht den Boden unter seinen Füßen, wenn er so verunsichert ist, wenn es so wackelig wird, auf welchem Boden steht er? Und da hat er für sich eine Antwort gefunden.
Aber das ist ja auch, wie es vielen Leuten zu dieser Zeit ergangen ist. Das ist ja so, die Gefühle von vielen Leuten hat es ja wieder gespiegelt, dass man sich auf die Familie verlassen kann, einen treuen Gefährten hat wie seinen Hund, der zu einem hält. Das sind ja genau die Sachen gewesen oder diese Erlebniswelt gewesen, die viele Leute so gesehen haben.
Es ist ein Biedermeier-Rückzug. Dazu passt auch die Lektüre dieser Sommermonate für ihn. Er hat fast ausschließlich Adalbert Stifter gelesen. Von den Naturschilderungen schreibt er in Briefen. Wir haben ja so wirklich doch viel Briefmaterial auch aus der Zeit, die Thomas Mann an seinen Freund und Vertrauten, den Germanisten Ernst Bertram, geschrieben hat oder an die Schriftstellerkollegin Ida Boyett. Und da wissen wir daher recht gut, wie es ihm ging. Ihm ist nach Güte, Ruhe, Sinnigkeit, nach Rückzug. Und und er möchte eben diese Stücke schreiben, die für ihn, und den Untertitel tragen sie ja auch, Idyllen sind.
Jetzt kommen wir buchstäblich auf den Hund, Kerstin Holzer. Ich habe auch gesagt, Bauschan kommt zu Wort, weil Bauschan ist schon ein treuer Gefährte von Thomas Mann und er äußert sich ja auch.
Bauschan muss ein toller Hund gewesen sein. Und er ist eben doch recht wichtig für Thomas Mann. Thomas Mann hat ja Zeit seines Lebens Hunde gehabt. Einen Collie, von dem die Kinder sagen, der wäre harmlos verrückt gewesen, der Motz. und später etliche Schäferhunde, viele Pudel, so große Königspudel mit den verrückten Namen Jimmy und Nico und so weiter. Das ist übrigens lustig, wenn man die Tagebücher von Thomas Mann durchforstet. Die Hunde spielen immer eine Rolle. Mal bekommen sie ein neues Halsband, mal laufen sie weg. Mal hat er Streit mit den Hunden. Es gibt ein sehr hübsches Büchlein, das heißt mit Thomas Mann durch das Jahr beim Fischer Verlag. Das ist eine Mischung aus Kalender, Notizbuch und eben Zitatensammlung, weil die Thomas Mann-Afficionados viel Vergnügen an den Tagebuchzitaten haben. Da ist zum Beispiel hier einmal die Rede vom Zerwürfnis mit dem Pudel wegen seiner Unfolgsamkeit nach Auffindung abstoßender Dinge. Und überhaupt ja der ganze Befehlston, von dem diese Tagebücher geprägt sind. Mal ist von rebellischen Ohren die Rede und mal von ungehörigen Darmwinden. Thomas Mann hatte sehr zu kämpfen, dass sein Körper Ruhe gibt, damit sein Kopf ungestört funktionieren kann. Und der Hund ist ein Findelkind von einer Almwirtschaft bei Bad Tölz. Sie haben ihn gekauft für 10 Euro.
Mark.
Für 10 Mark, versteht sich natürlich. Und es ist halt kein Professor, es ist jetzt nicht so ein adliger, feiner Hund.
Sondern wie die anderen, Collie und Königspudel sind schon
aber
Modehunde gewesen.
Es ist trotzdem für Thomas Mann vielleicht der Hund gewesen, der ihm am wichtigsten gewesen ist. Er feiert ihn in dieser Geschichte, Herr Hund, und er erzählt, dass der Hund lachen kann. Bauschan kann lachen. Jeder, der einen Hund hat, weiß auch, dass Hunde, manche Rassen vor allem, ihr Gesicht so verziehen können, wenn sie sich freuen, dass man wirklich das Gefühl hat, die lachen einen an. Barsäus, ich habe ja eine Barsäuhündin, können übrigens auch lachen. Und der Hund hängt auch an Thomas Mann. Allein an der Art, wie Thomas Mann die Begrüßung beschreibt, sieht man das. Ja, wir könnten ja mal kurz erzählen, wie Sie den Hund gefunden haben.
Ganz wichtig.
Also in dieser Almwirtschaft bei Bad Tölz, da hieß es eben, da gibt es einen relativ jungen Hund. Naja, alle haben sich auf den Weg gemacht, Mords weiß, was erwartet. Und dann war da das. Unter dem bäuerlichen Tisch angebunden, stand da eine dürre, zittrige, vierbeinige Trübsal, den Schwanz zwischen den Knickbeinen, die Ohren ängstlich zurückgelegt. Der ganzen Familie Mann bot sich ein Bild des Jammers. Im hündischen Kindergesicht zeigten sich ein überproportional großer Schnauzbart und eine, Zitat, Schattierung säuerlicher Schwermut, Dummheit und Elend, sowie die inständige Bitte um Nachsicht. Sohn bester Eltern, log die Wirtin frech, die Manns. Ja, aber sie hätten offenbar nicht recht zusammengepasst. Mitgenommen haben sie ihn damals trotzdem. Es fehlte ja ein Vierbeiner im Haus, seit der Vorgänger Motz, ein schottischer Collie. Tadelloser Stammbaum, allerdings degeneriert und harmlos verrückt, sich als Greis mit dubiosen Beulen auf dem Rücken erschossen werden musste. Und da sie dem kleinen Bauernbuben da oben in der bayerischen Almwirtschaft nun mal in seine traurigen und gleichzeitig hoffnungsvollen Augen geblickt hatten, konnten sie ihn ja wohl kaum seinem Schicksal überlassen. Die Mannkinder hätten das nicht verstanden und auch ihr Vater hatte bereits sein Herz geöffnet. Der Heimweg mit dem neuen Hausgefährten zum damaligen Tölzer Landhaus. Kein Triumphzug, wie Thomas Mann es nennt. Erst verlor das 6 Monate alte Hundekind das Blumensträußchen, das die Wirtin ihm hinters Halsband gesteckt und das sowieso leicht ironisch gewirkt hatte. Dann krümmte es sich mitten auf der Tölzer Marktstraße, um sich mehrfach auf ungesunde Weise zu erleichtern, schützend umstanden von Groß und Klein. Die nächste Demütigung wartete daheim, derbes Auflachen, abschätzige Blicke und wegwerfende Handbewegungen der Dienstmädchen, denen man verlegen vorlog, dies traurige Häuflein Hund geschenkt bekommen zu haben. So viel zum Respekt des Personals gegenüber dem Ehepaar Mann. Davon wird vielleicht noch zu sprechen sein.
Also der Hund wurde unter ganz anderen Erwartungen gekauft als super Rassehund und dann wurde er der treueste Gefährte von allen Hunden,
naja,
die Thomas, die Familie Mann, je begleitet hat.
Er begleitet ihn halt auch in dieser wichtigen Zeit dieses Umbruchs. Und deswegen ist er für ihn sehr wichtig. Und wie ich eben besonders schön finde, feiert er, dass er ein Mischling ist. Das ist für Thomas Mann, der ja verheiratet ist mit einer Frau aus jüdischem Haus, der Sohn einer Mutter aus Brasilien ist, ist diese Feier der gemischten Herkunft, wie er das nennt, ein Bedürfnis. Er wird dann auch in ein paar Jahren, wenn in Deutschland jede Menge Rassepuristen dabei sind, ihr Unwesen zu treiben, wird er sagen, Antisemitismus ist die Schande jedes kulturell Eingestellten und Gebildeten. Er weiß das aber noch nicht, als er 1918 eben diese Hundeerzählung schreibt.
die aber ganz bezaubernd ist und für Sie sozusagen der Zugang war zu Thomas Mann fröhlicherem Werk. Und es ist eigentlich schade, dass man den Schülern das so verdirbt mit den gewichtigeren Sachen, die man später mit Genuss lesen kann. Aber die Erzählungen, haben Sie schon in der ersten Stunde gesagt, mit den Erzählungen sollte man beginnen.
Ich glaube, mit den Erzählungen. Ich würde jungen Leuten immer empfehlen, Mario und der Zauberer zu lesen, weil das wie eine, weil das im Grunde auch die Geschichte ist von der Verführbarkeit durch den Faschismus. Das finde ich, kann man sehr gut heute auch lesen. Es hat etwas sehr Aktuelles. Herr und Hund ist eine, finde ich, auch sehr zauberhafte Geschichte. Schon deswegen, weil Thomas Mann, von dem wir eben ja, man muss wissen, dass Thomas Mann in dieser Entstehungszeit in der womöglich schlimmsten Krise seines Lebens war. Natürlich war es eine Katastrophe, als die Manns 1933 Nazi-Deutschland verlassen mussten und viel verloren haben. Aber man darf nicht vergessen, damals wusste Thomas Mann, wo er steht. Moralisch, intellektuell, politisch. Und 1918 war er vollkommen desorientiert. Das kann für kontrollierte Menschen eigentlich das Allerschlimmste sein. Mhm. Und deswegen war dieser Sommer 1918 oder auch die folgenden Monate extrem schwierig für ihn. Und wenn man das weiß und dann Herr und Hund liest, eine Geschichte, in der der Hundeherr sich zum Deppen macht. Der Hund ist ganz oft schlauer als Thomas Mann. Wo Thomas Mann mit einer Selbstironie schreibt, das ist, dass man wirklich lachen muss, dann möchte man sagen, das ist ganz groß.
Bei der Lektüre Ihres Buchs fand ich auch diese, wie Sie haben gesagt, das soll kein Monument sein, Thomas Mann. Ich fand den teilweise dann auch so putzig, fast drollig, wie er da so auf dem Land gelebt hat. Die Kinder viel entspannter als der Herr Papa. Und dann wie ein kleiner Bub mit seiner Frau in die Berge steigt und dort übernachtet. Und das schönste Naturerlebnis und überhaupt das schönste Erlebnis dieser Sommerfrische gefunden hat.
Das hätte ich ihm nicht zugetraut.
Aber Sie haben dieselbe Tour gemacht.
Ich habe die ohne Übernachtung. Ich habe dieselbe Tour gemacht und das ist schon ein ganz schöner Hatscher, wie man sagt. Das ist jetzt kein Spaziergang, das ist ein Aufstieg von Bad Wiessi, vom Ringsee. Das sind, ich würde sagen, doch 3 Stunden. Wer eine halbe Stunde länger braucht, finde ich, braucht sich nicht zu schämen. Und es ist eine sehr schöne Strecke und natürlich ist der Ausblick vom Hirschberg erhaben. Und wir wissen ja, dass Thomas Mann eben auch schriftstellerisch vor einer Gipfelbesteigung stand, vor ihm lag ja der Zauberberg. Er hatte ja den Zauberberg zu Beginn des Ersten Weltkriegs unterbrochen, weil er sich voll in diese Kriegsbegeisterung gestürzt hat. Aber er wusste, er will ja diesen Zauberberg weiterschreiben. Er wusste nur nicht wie, denn 1914 oder eben in dieser Zeit dachte er noch, der Zauberberg, da die Schilderung dieser etwas weltfremden Gesellschaft oben auf ihrem Berg, in ihrem Sanatorium, da könnte doch dann ein Krieg in diese moralische Verderbtheit, in diese Unwissenheit, in diese Egozentrik niederfahren. Ein Krieg wie eine Reinigung, wie eine Erlösung. Aber ein paar Jahre später sah es eben nicht so aus, als ob ein Krieg eine Erlösung und eine Reinigung sein könnte. Und das hat ihn, ja, er hat eigentlich den Zauberberg, so wie er heute, wie wir ihn heute lesen, den Zauberberg als ein ganz anderes Buch geschrieben, als er begonnen wurde. Es ist letztlich ein Buch gegen den Krieg. Es ist ein Buch, eine Liebeserklärung an Menschenfreundlichkeit, an Humanismus und ein Buch über Denken und Lieben und Sterben, wie es wahrscheinlich kein zweites gibt.
War Ihnen bewusst, dass dieser Sommer, als Sie sich angefangen haben, mit Thomas Mann am Tegernsee zu beschäftigen, dass dieses Jahr 1918 so wichtig für ihn, sein politisches Denken und sein literarisches Werk sein würde?
Ja, deswegen habe ich deswegen zoome ich gewissermaßen auf diese Sommerfrische, weil ich sie für so bedeutend halte als Beginn einer inneren, ja, sie markiert einfach den Beginn einer inneren Wandlung. Sie beschreibt die Zeit einer Krise, das ist ohnehin hochinteressant, vielleicht nicht für den, der drin steckt, aber wenn man exemplarisch daran etwas erzählen möchte, nämlich ja diese doch für viele schmerzhafte, aber doch sehr wahre Erkenntnis, dass aus einer Krise auch viel Gutes entstehen kann. Man darf nicht versuchen, ihr zu entkommen. Und Thomas Mann hat sich ihr schon gestellt.
Nein, ein großer Schriftsteller sitzt nicht nur in seinem Dichterstübchen und hat die besten Einfälle. Der sitzt auch in der Sommerfrische, der Schneidezahn tut ihm weh und die Schwiegereltern, die nicht unkomplizierten Schwiegereltern, haben sich zu einem Besuch angekündigt.
Die sagen ja, es war ein schwieriger Sommer. Ja, also die Zahnprobleme, die haben Thomas Mann sein ganzes Leben lang begleitet. Und in dieser Sommerfrische ist ihm also auch noch ein Schneidezahn abhanden gekommen. Da musste er immer zum Zahnarzt drüber rudern, auch noch selbst nach Tegernsee zum Heildoktor, schreibt er seinem Freund Ernst Bertram. Und der klebt ihm das irgendwie wieder ein. Natürlich im Herbst fällt diese Zahnkrone wieder raus. Thomas Mann weiß Gott sei Dank nicht, was wir dann wissen, wenn wir die Tagebücher weiterlesen, und zwar die folgenden Jahre, dass es nicht bei dem einen Schneidezahn bleibt, der daneben ist auch fällig. Der Eckzahn trägt auch nicht. Am Schluss gibt es eine Brücke, die drückt wie schwere Stiefel, klagt Thomas Mann. Also die Zähne waren wirklich ein Problem. Und man übrigens erinnere sich, dass Thomas Mann ja seinen Thomas Buddenbrook am Ende an einer entzündeten, nach einer missglückten Zahn-OP auf dem Pflaster hat zusammenbrechen und sterben lassen. So, dann kamen auch noch die Schwiegereltern. Ja, Hedwig Pringsheim und Alfred Pringsheim haben wir ja schon gehört. Das Verhältnis war jetzt nicht unbedingt entspannt. Hedwig Pringsheim, die sehr scharfzüngig war, hat ihren Schwiegersohn oft das Tommy-Männchen genannt. Einem Freund hat sie mal geschrieben, naja, mit ihm ab und zu mal zu verkehren gesellschaftlich, das würde ja noch gehen, aber als Ehemann, nun, er ist ja Gottlob nicht meiner. Also ja, der Dichterfürst haben wir auch schon gehört. Der Schwiegersohn war auch für seinen sehr selbstbewussten Schwiegervater Alfred Pringsheim oft ein bisschen ärgerlich. Und die kommen also für 10 Tage zu Besuch, weil das Verhältnis zur Tochter und den Enkelkindern eben sehr eng und sehr nah ist. Hedwig Pringsheim hat den Enkeln Dickens vorgelesen. Und das ist überhaupt eine Figur in dieser Geschichte, die mich stark beeindruckt hat. Hedwig Pringsheim war liberale Pazifistin und ist natürlich in diesen Kriegsjahren mit ihrem Schwiegersohn oft aneinander geraten. Wenn, ja, das übrigens auch ganz interessant ist ja in heutigen Familien. Eigentlich seit der Corona-Zeit kennen wir das ja auch, dass in Familien auch ideologische Gräben verlaufen. Mhm. Und was macht Hedwig Pringsheim? Sie lebt uns vor, wie das geht. Man bleibt im Gespräch. Sie hat nie die Tür zugeschlagen, sie hat nie aus ihrem Herzen eine Mördergrube gemacht, hat mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg gehalten, ist felsenfest zu dem gestanden, was sie richtig fand, aber sie hielt immer die Hand ausgestreckt. Und das, ja, dauert jetzt noch ein paar Jahre und irgendwann hat sie Thomas Mann da, wo sie ihn auch politisch haben möchte. Sie hat einfach ausgehalten und ist in Verbindung geblieben.
Gutes Vorbild.
Hoch beeindruckend.
Also die Schwiegerleute kamen,
ja,
sind auch geblieben. Der Zahn hat, was er noch nicht wusste, Probleme gemacht. Was blieb noch von diesem Sommer am Tegernsee?
Ja, also 10 Tage waren übrigens die Schwiegereltern da. Die haben auch mal was alleine unternommen. Das ist auch eine gute Idee gewesen. Übrigens, Alfred Pringsheim war natürlich auch kein einfacher Ehemann. Die Hedwig Pringsheim erzählt in ihren unglaublich komischen
Memoiren,
den Tagebüchern, davon, dass sie also Wanderungen unternommen haben und dass sie sich verlaufen haben, weil Alfred darauf bestanden hat, dass sie vom Schliersee zurück einen ganz neuen Weg gehen, war natürlich eine schlechte Idee, Gewitter und so weiter und Pfützen. Ja, und am Schluss dieser 10 Tage hat Thomas Mann sich kurz mal ins Bett geflüchtet. Angeblich war er krank. Bauchmigräne soll er gehabt haben, sagt
er. Das ist aber eine ungewöhnliche Krankheit.
Ja, und die Spaziergänge eben mit Bauschern und ja, das darüber nachdenken, wie die Geschichte enden soll. Und Thomas Mann verleiht seiner Geschichte Herr und Hund einen enorm sympathischen Schluss. Er zankt mit seinem Hund. Also er begibt sich quasi auf das Niveau des Hundes. Das ist wirklich der Gipfel der Selbstironie. Und schenkt dieser Erzählung einen hinreißend komischen Schluss.
Den wir jetzt gar nicht verraten müssen. Oder Sie lesen ihn uns noch schnell vor.
Ja, ich könnte. Versuche mich schnell zu fassen. Also Thomas Mann geht mit seinem Hund an der Isar spazieren. Sie sehen einen Jäger und der Jäger schießt eine Ente und Bauschan ist wie festgewurzelt. Er ist schockverliebt, er möchte dort nicht weg und Thomas Mann wird rasend eifersüchtig, weil sein Hund einen anderen Mann anschaut. Und er macht seinem Hund auf dem Rückweg Vorwürfe und er sagt, dann geh doch zu dem, wenn du meinst, der besser ist. Aber streichelt er dich so wie ich? Bringt er dich zum Tierarzt wie ich? Bringt er dich zum Lachen, so wie ich das mache? Und das ist hinreißend komisch zu lesen. Und der Schluss dann geht dann so. Und überhaupt, ob der eigentlich einen Jagdschein hätte, ob Bauschan sich das eigentlich überlegt hätte, in was für Kalamitäten sie da reinkämen. Das Zerwürfnis ist perfekt und daheim angelangt lässt Thomas Mann die Gartenpforte absichtlich so zackig hinter sich ins Schloss fallen, dass Bauschan nicht mehr mit hindurchschlüpfen kann, sondern quiekend hinüberklettern muss. Was ist Komik? Verunglückte Würde. übrigens der Punkt bei Thomas Mann, dem Loriot besonders Spaß gemacht hat, hat er mir mal erzählt. Thomas Manns Sinn für die Allianz aus Komik und Elend des Lebens und seine Fähigkeit zur Selbstironie lassen nachvollziehen, weshalb auch die Kinder ihren Vater oft rasend lustig finden, der seinerseits das größte Vergnügen aus jedem Humor bezieht, welcher aus größerer wie kleinerer Verzweiflung geboren wird. Alles, was tief trübselig scheint und sei es eine handfeste Krise, bietet eben auch immer eine Steilvorlage dafür, sehr komisch zu sein und damit die beste Waffe gegen die Widrigkeiten der Welt.
Wunderschön. Kerstin Holzer, ich bedanke mich. Eigentlich hätten Sie uns das ganze Buch vorlesen können. Ich war wirklich traurig, als es vorbei war. Es war schön, sich in diesem Buch, in dieser Welt von Thomas Mann macht Ferien aufzuhalten. Ich sage nochmal den Titel: Thomas Mann macht Ferien, ein Sommer am See, erschienen im Kiepenheuer und Witsch Verlag. Und es ist wirklich von der Kritik zu Recht als das schönste Buch diesen Sommers bezeichnet. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg mit diesem Buch und freue mich, wenn Sie beim nächsten Buch wieder zu uns kommen.
Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Habe die Ehre und Servus.